10 Jahre sind sie schon unterwegs und heute im Pulsstudio aus Salzburg, Steaming Satellites. Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Kanye West hat sich mal als der größte Rockstar alive bezeichnet. Und irgendwie so ein bisschen ist ja schon was dran, weil die richtig krassen Skandale und Schlagzeilen, die kommen jetzt ja nicht mehr so von Rockern, sondern eher von den Rappern. Sind Rocker so ein bisschen spießig geworden?
Spießig würde ich nicht sagen, vielleicht ein bisschen vernünftig.
Ich glaube, die müssen mehr arbeiten, weil das Geld schwer verdienter ist im Rock wie im Hip-Hop.
Oder es ist nicht notwendig, sich so selbst zu inszenieren.
Wir nehmen mal die letztere Antwort, ich glaube, das ist die sozial verträglichste. Musik aus Österreich hat in Deutschland ja gerade echt einen richtigen Lauf. Spürt ihr so im Zuge vom Manda-Bilderbuch-Hype auch für euch eine gesteigerte Aufmerksamkeit?
Ich weiß nicht, ob das auf uns so zutrifft, weil vielleicht liegt es auch daran, dass wir auf Englisch singen. Man merkt schon natürlich, aber bei uns hat es vor Bilderbuch und Wanda eigentlich auch schon relativ gut funktioniert und klar, man kriegt es mit und man freut sich auch für die anderen Bands, weil die arbeiten ja auch alle hart und das ist sehr verdient.
Und wie oft werdet ihr jetzt so auf Wanda und Bilderbuch angesprochen, seit es Wanda und Bilderbuch so groß gibt?
Täglich dreimal.
Ich habe immer kein Interview gehabt, wo wir nicht drauf angesprochen worden sind.
Ist schon verrückt, dass die wie so eine Speerspitze für die Szene stehen. So.
Ja. Es ist schon gut für die österreichische Szene, dass einfach mehr Aufmerksamkeit da ist und das eben nicht vielleicht ein paar Pfade, aber wie gesagt, wir haben uns das glaube ich auch selbst erarbeitet, so wie die beiden auch. Hart dran abgearbeitet haben, dass das jetzt so funktioniert.
Ja, Bilderbuch sind ja auch schon ewig unterwegs.
Natürlich, die sind auch schon seit 10 Jahren.
Ja. Ja. Es ist ja auch schön, dass der Respekt einfach total da ist jetzt von Deutschland oder von der Schweiz gegenüber Österreich. Und es wäre natürlich schön, wenn dieser Markt einfach jetzt vorurteilsfrei irgendwie verschmelzen könnte. Weil, also ich finde, das Potenzial ist auf jeden Fall in allen Ländern da.
Habt ihr euch dann auch mal überlegt, Deutsch zu singen?
Also nein, für mich ist irgendwie die englische Sprache, die hat mehr Klang, man kann irgendwie ein bisschen mehr verschnörkeln. Wenn ich das jetzt machen würde, es wäre ein bisschen billig dann, glaube ich.
So wie Sarah Connor zum Beispiel.
Ja, den Trend zu folgen, aber ja, also ich höre es auch gern.
Also ich finde, es wird auch gar nicht so passen, wenn ich eure Musik höre, dann denke ich automatisch irgendwie so an die US-Westküste. Wie ist es denn so mit der internationalen Aufmerksamkeit bei euch?
Wir waren schon mal auf Amerika-Tour mit Hello Electric aus Portland und es war eben auch Westküstentour. Die hat uns sehr inspiriert und sehr beeinflusst. In Amerika musst du, wenn du es als Band schaffen willst, musst du wirklich sehr, sehr hart dafür arbeiten. Und wir haben da sehr viel gelernt. Wenn, dann richtig.
Ihr wart mit How Dare You auf dem Soundtrack von Das finstere Tal. Das war ja echt so einer der aufregendsten österreichischen Filme letztes Jahr. Und der Song ist ja aber eigentlich schon ein paar Jahre alt. Wie sind denn dann die Verantwortlichen trotzdem ausgerechnet auf den aufmerksam geworden?
Ich kenne den Sohn vom Regisseur, eben Andreas Prohaska. Und der hat ihm die Nummer gegeben und dann hat er mich angerufen und eben gesagt, er braucht unbedingt den Song für die Hauptszene im Film und ich war dann so, wow, okay, sehr cool. Es hat sehr viele Türen geöffnet und natürlich große Ehre, wenn man bei so einem genialen Film teilhaben kann.
Also ich schätze mal, ihr wart dann im Kino, oder?
Schweißgebadet.
Schweißgebadet. Also, es hat mich in den Kinositz zurückgedrückt, weil irgendwie es war so, ich war ziemlich nervös.
Ja, die haben das total spannend gemacht, weil der hat uns im Vorab schon gesagt, dass der Song bei dieser Hauptszene kommt und die Hauptszene fängt an und man weiß schon, okay, jetzt schießen die sich alle über den Haufen und irgendwie, es passiert nichts, kommt keine Musik und die Szene dauert und dauert und dauert und wir sind schon so drinnen gesessen im Sessel, es war wirklich ein Nervenkitzel, aber umso schöner dann, ja.
Ich habe einen Schweißausbruch gekriegt eigentlich, weil es war so, ich habe den Song schon 2-3 Jahre nicht mehr gehört, weil ich eigentlich selten mache, dass ich dann die Songs wieder anhöre. Deswegen war es so, wow.
Es war totaler Flashback irgendwie an die Zeit, wie wir das aufgenommen haben, da im Keller zu Hause. Und wenn wir damals daran gedacht hätten, dass das mal im Kino gespielt wird, da hätte man es wahrscheinlich mehr Mühe gegeben. Also, aber es klingt halt auch deswegen so, weil wir halt unbekümmert an die Sache rangegangen sind. Ne?
Ich habe gelesen, dass ihr sagt, dass ihr nach und während jeder Albumproduktion euch mal fast aufgelöst hättet. Ist es echt jedes Mal so ein krasser Ego-Clash, wenn man da dann in der Produktion ist?
Beim neuen Album war es extrem. Also wir waren wirklich 2 Tage vor Studiobeginn, sind die Fetzen geflogen und wir haben uns wirklich fast gekillt. Durch die Aufnahmen sind wir aber dann zusammengewachsen. Und bei den vorigen Alben war es immer so, ja, es hat Streitigkeiten gegeben, aber es war irgendwie nie so, dass man gesagt hat, okay, jetzt lassen wir es. Und bei diesem Album ist es wirklich mal gefallen und so einen Tag Pause und dann haben wir uns wieder so angerufen, so hey,
sollen wir es doch wieder probieren?
Wieso das so im schlechten?
Nee, das Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder irgend so eine Seifenoper. Aber das, es war halt cool, weil man hört im Album die Emotionen. Es war einfach eine emotionale Achterbahnfahrt, die wir mit dem Album verarbeitet haben.
Ihr habt das neue, das selbstbetitelte Steaming Satellites Album ja live eingespielt. Also normalerweise spielt da ja jeder nacheinander sein Dings runter und dann wird es am Ende zusammengemischt. Diesmal alle zusammen. So, hat dann dieser neue Zugang auch zur Harmonie beigetragen?
Es war einfach ein Zusammenarbeiten. Also so wirklich, wir haben pro Tag einen Song aufgenommen und haben das 30, 40 Mal durchgespielt. Und irgendwann war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir bereit, dass wir es aufnehmen, weil jeder in der Band den Song versteht. Und das hat das ganze Album mit sehr viel Charakter gefärbt. Man hört einfach irgendwie, jedes Bandmitglied verkörpert quasi durch die Musik den Charakter. Und das war vorher nie der Fall. Und das war sehr spannend und eigentlich total entspannt auf derselben Weise. Das war eine schöne Erfahrung.
Ihr sagt ja auch, dass das neue Album irgendwie minimalistischer ist. Was habt denn ihr so an Ballast abgeworfen?
Wir haben Sachen weggelassen, die wir halt sonst so 5 bis 10 Mal overgedubbt hätten, dass wir sagen, noch mehr Synthesizer oder noch eine dritte oder vierte Gitarre und noch mehr Stimmen. Und diesmal haben wir auch darauf geachtet, dass wir halt das auch so umsetzen können live und dass wir nicht mehr machen, wie wir jetzt da zu viert stehen in diesem Raum und spielen können.
Und wir haben eben auch das erste Mal mit einem Produzenten zusammengearbeitet, den Sebastian Adam. Also der hat eben auch Bilderbuch produziert zum Beispiel. Es war halt genial, weil der hat uns einfach extrem viel Ballast abgenommen. Also so wirklich so Entscheidungen, wo wir selber einfach nicht genau gewusst haben, ist es jetzt gut oder schlecht oder gehen wir da in die richtige Richtung, verlaufen wir uns. Der hat uns einfach da echt so ein bisschen den Weg freigehalten für den Spaß an der Musik.
Also ein guter Produzent ist schon auch Gold wert.
Sehr
wichtiger.
Wenn man ein Album live einspielt, dann verspricht man sich ja immer so davon, dass man diesen Funken, den man auf der Bühne versprüht, so einfangen kann. Und da gibt es für mich dann auf dem Album eine total spannende Stelle und diesen Circus. Mhm. Und der artet dann irgendwie mittendrin total aus und wird dann irgendwie zu so einer richtigen Jam-Session. Kann man sowas planen oder war das geplant?
Nee, das war gar nicht geplant. Der Anfang vom Song war klar. Und am Schluss haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ist irgendwie ganz witzig, weil also für mich ist der zweite Teil des Songs eigentlich das, was den Song ausmacht irgendwie. Und das ist so, da haben wir das Gefühl gehabt, okay, jeder spürt gerade so eine magische Eingebung oder wie auch immer. Das haben wir bis jetzt noch nie auf Band aufgenommen.
Und wir schieben ja den Song auch schon jetzt seit 4 Jahren vor uns hin. Also der war eigentlich vor der Mustache Mozart, der war ja schon da. Und bei jedem Album wollten wir es wieder probieren, den raufzugeben, aber es ist irgendwie nie der Clou gelungen, dass wir sagen konnten, jetzt so funktioniert er. Und irgendwie dieser Schlussteil war auch der ausschlaggebende Punkt, dass man dann im Endeffekt aufgeben haben.
Das war halt auch richtig so ein Moment, wo man während den Spielen einfach gemerkt hat, dass man eine Gänsehaut bekommt. Und wenn das noch dazu bei einer Aufnahme passiert, dann weiß man, okay, das war jetzt ganz gut oder ganz in Ordnung.
Ihr seid viel auf Tour und ihr wart schon immer viel auf Tour als Headliner, aber ihr wart auch schon ziemlich oft die Vorband. Zum Beispiel für Thin Lizzy, die Revenants, Therapy und Portugal the Man, habe ich jetzt gefunden. Also die Mischung finde ich ja schon obskur, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja. Das ist ja dann jedes Mal was Neues. Ihr müsst ja jedes Mal irgendwie ein komplett anderes Publikum von euch überzeugen. Wie macht man das?
Es ist immer eine Herausforderung. Das Lustige, finde ich, ist, wenn man mit Bands tourt, die eigentlich teilweise komplett was anderes machen, man spürt trotzdem so gewisse Ähnlichkeiten. Das merkt dann die Hauptband irgendwie auch und irgendwie waren das eigentlich immer Bands, die Musik einfach sehr ernst nehmen und das wirklich intensiv betreiben auch. Also so die leben das. Und das ist kein Fake oder nichts Gekünsteltes dabei. Das Publikum hat eigentlich meistens auch immer gut darauf reagiert. Und das ist dann eigentlich sehr spannend, weil man nicht damit rechnet eigentlich.
Also es ist so ein bisschen so, wie man sich mit 14 Rockstar sein vorstellt, oder? So.
Ja. Der Bassist von Portugal Le Mans zum Beispiel hat das einmal sehr gut gesagt. Es ist das Beste auf der Welt und zugleich das Beschissenste auf der Welt, weil du einfach das machen kannst, was du liebst. Du hast die Freiheit, das zu machen. Andererseits bist du viel von zu Hause weg. Es ist schwierig, soziale Strukturen aufrechtzuerhalten, wie Familie, Freunde, Beziehungen, was auch immer. Aber dadurch, dass das so Extreme sind, schöpft man dadurch auch sehr viel Energie. Und ja, ich würde nichts lieber machen.
am meisten habe ich wirklich gestutzt bei Thin Lizzy, ja. muss ich sagen. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ja. die sind.
Ja, also man muss mal sagen, das war nur ein Konzert mit Thin Lizzy und ist halt auch nicht mehr die Band, die es früher war, weil eben nicht mehr alle Bandmitglieder dabei sind, vor allem der Sänger und Bassist ist ja schon gestorben. Aber die haben nach wie vor Klasse. Das sind so richtige alte Herren, Gentlemans, die extrem höflich sind, extrem ausgeglichen, ruhig und trotzdem noch mit 50, 60 einfach nur volles Programm fahren. Und das war zum Beispiel ein anderes Erlebnis mit Monster Magnet, also wobei ich den Sound eigentlich früher sehr gern gehört habe. Aber das war halt irgendwie schwierig, weil das war so extremes Rumgepose und das ist so, ich meine, man redet eigentlich nicht gern schlecht über andere Kollegen, aber das war wirklich grenzwertig, weil es halt so, hey, wenn du Backstage-Pässe an schöne Mädels verteilst, dass die da im Backstage zurückkommen und so ein Programm schon fährst und dann hinten völlig das Fake LA Gepose startest, da habe ich einfach echt ein Problem damit und das ist so, das ist mir echt eine bleibende Erinnerung geblieben.
Ich muss jetzt auch tatsächlich sagen, dass ich Monster Magnet jetzt die Krönung der Obskurität bin. Wenn man ein neues Album bringt, dann gibt es ja ganz oft Fans, die sagen, boah, aber die alten Sachen, die fand ich jetzt irgendwie schon besser. Kratzt sowas irgendwie am Band-Ego oder kriegt ihr sowas gar nicht mit?
Man kriegt schon mit und man hinterfragt sich halt schon ständig, aber andererseits darf das einem niemals vom Weg abbringen. Man kann auch nur das machen, was man will und was man für richtig hält und hey, man, jeden recht machen, das ist doch langweilig. Also das, und vor allem dann kann sie nichts Neues entwickeln, nichts Innovatives. Ich meine, bei AC/DC wird keiner Problem damit haben mit den neuen Sachen, weil es mehr oder weniger gleich klingt wie die alten. Und trotzdem ist genial, es ist auch legitim. Aber für uns ist halt wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und bei uns klingt jedes Album anders. Und das finden wir eigentlich richtig so.
Und wenn es so ist wie bei uns, dass jedes Album eben anders klingt, dann stellt man sich ja innerlich auch schon ein klein wenig darauf ein, dass eben solche Aussagen kommen wie die alten Sachen gefallen mir besser. Aber dann denke ich mir immer, okay, warte mal 2-3 Wochen, lass ihn mal das Album durchhören und dann meistens wird dann die Meinung geändert. Also von daher, die erste Meinung beim ersten Mal zuhören ist nicht immer so die treffendste.
Früher war alles besser.
Und ich glaube, unsere Fans haben das auch schon mitbekommen, dass das so ist und die rechnen auch damit. Und ich glaube, da wären die meisten auch vielleicht schon enttäuscht, wenn sich was zu sehr wiederholen würde.
Und Stillstand ist ja eh der Tod.
Ja,
yep. Genau. Passt. Steaming Satellites, herzlichen Dank, dass ihr da wart und bis bald.
Vielen Dank.
Danke. Puls.